sitze jetzt hier auf der Buchmesse dem Autoren Timo Wermsch gegenüber. Er hat das Buch geschrieben, Die Hungrigen und die Satten. Und es ist ein für mich sehr, sehr lustiges Buch am Anfang und nachher ein Buch, was mich emotional vollkommen auf eine ganz andere Reise mitnimmt. Und ich habe mich am Anfang gefragt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass sich Europa so abschotten könnte?
Der Gedanke oder die Idee, der Auslöser war viele Debatten 2015, als die Flüchtlingswelle eben so richtig im Rollen war. Und wo eben sehr viele Leute sofort gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen das alles aufhalten. Und wir müssen uns, ja, das muss man begrenzen. Und wenn man die dann gefragt hat, ja, was passiert dann? Dann sagten die, naja, aber das muss man doch irgendwie, da muss man doch. Und das muss man doch irgendwie machen. Ja, schon, aber was passiert denn dann? Ja, nee, wie in Ungarn, da geht's doch auch. Und das fand ich ein bisschen dürftig, das funktioniert in Ungarn, weil keiner nach Ungarn will. Also habe ich mir gedacht, dann spielen wir das halt mal durch. Und der Vorteil als Autor ist natürlich, dass ich mir jetzt keine technische Lösung der Abschottung überlegen muss. Ich sage, ihr wollt Abschottung, dann machen wir mal und tun so, als ob das funktionieren würde. Und dann schauen wir, was dann passiert. Weil die Umsetzung der Abschottung würde sich möglicherweise erübrigen, wenn wir vorher schon rausfinden, dass es uns nicht weiterhilft. Es ging darum, was passiert, wenn wir die Grenzen richtig dicht machen. Das wollte ich rausspielen.
Ja, und dann kommt ja, dann lernt man auch nebenbei noch die nette Nadesch Hakenbusch kennen, das Nadeschchen. Wie kommt man eigentlich auf so eine glorreiche Idee? Also wie kommt man auf die Person Nadesch Hakenbusch?
Naja, ich nehme an, hier in einem Literaturblog, in einer Literatursendung, Sie lesen wahrscheinlich furchtbar viel, aber ich sehe halt relativ viel fern. Und da ist ja der ganze Sender voll von solchen Leuten. Und das, der Punkt ist ja auch, dass sie Sendeformate haben, wo sie denken, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man da eine Sendung draus machen? Der eine kocht, der andere renoviert Häuser, der nächste wird irgendwie schönheitsoperiert und denken sie, okay. Und ungefähr um diese Zeit hat meine Frau ehrenamtlich einmal die Woche in einem Flüchtlingsheim geholfen. Und da dachte ich mir, naja, das kann man eigentlich auch zu einer Sendung machen.
Ja, aber ich fand es schon, also am Anfang, die Nadesch kommt ja so ein bisschen, das Nadeschchen, das kommt ja so ein bisschen plump daher am Anfang. Aber ich finde, sie hat trotzdem eine unwahrscheinliche Energie, die sie, sie glaubt auf einmal an das Ganze, was sie da fabriziert. Hat sich das eigentlich auch bei Ihnen so beim Schreibprozess so entwickelt oder kam das nur mir so vor?
Nee, das war schon bei mir von vornherein der Plan, dass wir eben Nadesch nehmen, die das Ganze mehr als wieder als Show-Vehikel nimmt und die so diese ganz normalen Mechanismen der dieser Promi-Shows, Vera Intwen richtet irgendwas ein, im Grunde, dass sie sich selber transportiert zunächst. Und dass die dann aber ihre Mission entdeckt und dass die dann sagt, irgendwie, das ist sehr ernsthaft, das sind Leute, denen man helfen muss. Das mag ich ja eigentlich als Technik immer ganz gern, dass Leute, die jetzt aus nicht den allernobelsten Motiven oder aus den falschen Gründen das Richtige tun und die aus den richtigen Gründen dann aber das Falsche tun, das ist ja immer erstens, ich mag es irgendwie von der Perspektive recht gern und es ist auch irgendwie recht glaubwürdig. Es ist glaubwürdiger, als wenn ich mir jetzt irgendeine Mutter Teresa ausdenke und die geht irgendwo dahin und dann hat die halt ihre, ja, das macht, was die immer macht, das ist ja auch ein bisschen fad. Das aber ausgerechnet Nadesch, die ja nun wirklich, wie Sie sagen, sehr energiegeladen ist und zwar ihre Energie vor allem darin sieht, wie sie selber sich inszeniert, dass ausgerechnet diese Nadesch das Ganze für was halbwegs Sinnvolles instrumentalisiert, das gefällt mir ganz gut. Das macht sofort spannender.
Ja, sie ist ja am Anfang sehr, sehr oberflächlich. Ich denke dann nur an, wie der Jeep mehr oder weniger, wie die Farbe vom Jeep sein muss oder sollte, dass sie es nicht pink, schwarz haben möchte, sondern schwarz-weiß. Und dann wird es ihr immer wieder immer egaler. Je länger das Buch dauert, wird es ihr immer egaler, sondern sie sieht immer mehr ihre Mission.
das mit der Mission stimmt auf jeden Fall. Diese Mission ist aber dann auch sofort in einem, das ist jetzt nicht so eine Mission, wo Nadesh dann sagt irgendwie, ja, ich will 500 Leute retten oder 100 Leute retten oder so, sondern das ist natürlich dann sofort auch in dieser mega, ich muss die alle retten, ist ganz klar. Drunter tut sie es nicht. Und das ist, mit dem Zebra-Auto, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Also am Anfang ist es ihr noch wichtig, aber irgendwann stellt sie natürlich auch fest, das ist ein Markenzeichen, dass sie diese pinkfarbenen Zebra-Autos hat. Es kann auch sein, dass sie begreift, dass das irgendwie eigentlich ganz gut ist. Und wir sehen ja in einigen Schlusskapiteln dann auch die Möglichkeit, dass man dann auch sehr schönes Spielzeug daraus machen kann. Das gibt's jetzt zu kaufen, das Pink-Zebra-Auto von der Nadesh.
Ja, oder das Babystationsauto oder sonst irgendwas. Also da gibt's ja viele verschiedene Geschichten. Wen ich auch sehr toll fand, das war die Qualitätsjournalistin. Eine absolut tolle Frau, wo ich jedes Mal, wenn sie irgendwo einen Artikel geschrieben hat, jedes Mal dachte, ey Frau, das kannst du doch so nicht schreiben. Und vor allen Dingen, lies doch erstmal nach, wie der Autor überhaupt heißt, Tolstoi oder Leonardo Tolstoi oder wie hieß es nochmal. Wie treibt man solche Sachen eigentlich auf die Spitze, oder haben Sie da auch teilweise in bestimmten Zeitungen solche Sachen in ähnlicher Form schon mal gesehen?
Es gibt diese Dinge in ähnlicher Form. Es gibt also, jedes Medium hat seine eigenen Schreibgesetze. Das eine, also der Stil von Astrid von Roel, der ist, das ist dieser gefühlsbetonte Stil, der sich dann auch explizit an Frauen richtet und ihre vermeintlichen Interessen und was für die wahrscheinlich wichtig ist. Davon leben Blätter wie Bunte und Gala, und davon leben die nicht schlecht. Und das heißt ja im Grunde auch, dass sie ziemlich genau und auch ziemlich korrekt erraten, was denn ihre Leserin will. Also liegt Astrid von Roel da gar nicht mal so falsch. Ich nehme auch an, dass es, ich finde es auch generell einfach interessanter, wenn sie uns berichtet, was da vor sich geht, weil sie ja nur wirklich den komplett falschen Blickwinkel hat für sowas. Ich nehme an, ab einer gewissen Prominenz werden auch andere Zeitungen drüber berichten, aber warum soll ich das in meinem Buch erzählen? Die werden halt so sachliche Artikel schildern. Da will ich doch lieber die Perspektive der Evangeline, die das Ganze mal aus Frauensicht beleuchtet. Und die Frage natürlich nach der Authentizität solcher Texte. Es gibt Elemente davon, die ich tatsächlich aus der Realität kenne als Textchef. Das sind nicht Texte, die in dieser Qualität abgeliefert werden. Aber es ist schon auch dieses, wie man es eben häufig auch jetzt in Medien findet, auch im Internet häufig findet, so Texte, die einfach reingehackt werden, nicht so ganz präzise formuliert, wo man aber der Ansicht ist, ja, aber Sie wissen doch, was ich meine. Ich habe doch ungefähr das gesagt. Und das wird dann halt auch ungefähr geschrieben. Und Astrid von Roel ist halt jemand, der sich mit diesem ungefähren Beschreiben von Dingen sehr gut zufrieden gibt. Auf der anderen Seite, das, was sie eigentlich ausmacht, dieses gefühlige Faseln, wo so halb richtig und so halb angedeutet etwas stattfindet, was der Leser sich im Grunde selber zusammenträumt, das macht sie ja ausgesprochen gut. Das muss man ja auch sehen. Also ich mag die schon auch. Die wächst mir schon ans Herz, und dann versuche ich halt auch ihre Haltung wiederzugeben. Ja, und da ist dann irgendwie sowas drin, und dann gibt's halt so, und wenn es nicht so ganz stimmt, dann soll das dann die Schlussredaktion dann irgendwie rausfinden. Das muss ich jetzt nicht machen. Ich bin hier für Schreiben zuständig. So, das ist die Denke, und das finde ich eigentlich auch mal eine ganz lustige Denke, weil das so gar nicht meine eigene ist. Das ist dann spiele ich dann eben so ein bisschen Astrid von Roel. Das ist dann Urlaub vom eigenen Ich.
Ja, also ich habe ja dann manchmal, meine persönliche Lektorin, die macht dann mich auf Deutsch oder sonst irgendwas. Also, weil manchmal habe ich auch so kleinere Probleme, mich auszudrücken. Ich glaube aber, das hat jeder Mensch, und so ein Lektorat oder mal drüber gucken ist gar nicht mal so verkehrt. Wie wichtig ist es Ihnen als Autor teilweise, mir als Mensch den Spiegel vorzuhalten?
Mir wie wichtig als was?
Als Autor.
Das mit dem Spiegel, mir ist es vor allem wichtig, dass ich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu sehen, anbiete, und dass ich den Leser dann auch durch die Situation, die ich schildere, in eine Situation bringe, wo er Stellung beziehen muss. Aber ich gebe ihm diese Stellung nicht notwendigerweise vor. natürlich kann man meine Vorlieben aus dem Buch auch rauslesen. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber ich will es nicht so dick machen, dass man sagt, irgendwie, das muss jetzt gemacht werden, das ist richtig, das ist richtig. Ich finde, dass meine Medienleute, meine Politiker, das sind alles Leute, die eben unter den Mechanismen, die wichtig für sie sind, ganz normale Entscheidungen treffen, wie wir auch. Ich suche etwas Attraktives für mein Programm, ich suche etwas, was meine Leser anzieht, dass ich als Politiker nicht gerne schlechte Nachrichten überbringen möchte, scheint mir auch relativ selbstverständlich. Ich will, dass die alle nach den Gesetzen, die real existieren, tatsächlich Dinge machen. Dass Sensenbrink eben für seine Sendung ein attraktives Produkt zusammenstellt. Und das ist natürlich in der internen Besprechung, sagt er nicht, ja, das könnten wir aber besser machen, sondern in der internen Besprechung sagt er, das sieht aber scheiße aus, das will keiner sehen, wie kommt denn ihr auf die Idee, mir so ein Bild hinzulegen? Ist doch Quatsch. So, das ist aber, ja, aber so ticken wir ja alle unter uns. Es ist, ich will auch dann den Ton dieser Branche irgendwie treffen. Und der Ton der Branche ist natürlich in jeder Branche so, dass der Kunde besser nicht dabei ist. Also, ja, intern reden wir anders als nach außen. Ich will relativ, das mag zynisch klingen manchmal, aber was sie machen ist, sie ticken nach ihren Gesetzen, den Gesetzen ihrer Branche, wie jeder von uns.
Ja, sie wollen ja schließlich, der Fernsehsender möchte gerne Werbung verkaufen, er möchte gerne möglichst teuer verkaufen und er möchte möglichst viele Hörer bzw. Zuschauer haben. Und das ist auch, glaube ich, irgendwo vollkommen legitim. Ich finde es halt einfach mal interessant, da bei diesem Buch mehr oder weniger auch zu sehen, wie reagieren teilweise die Politiker darauf, wie reagiert das wie reagieren wir als Volk mehr oder weniger darauf? Und das wird ja in dem Buch von Ihnen teilweise sehr, sehr drastisch auch dargeboten, also oder dargestellt. Oder in meinem Film, in meinem Kopf hat es einen Film gegeben, der hat mich teilweise, ja, schlaflosen Nächte bereitet.
Das ist natürlich nicht schön mit den schlaflosen Nächten, aber im Grunde geht's halt darum, will ich mich als Politiker, will ich mir meinen Job sichern, will ich mich mit den Problemen befassen. Das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist auch kein Zufall, dass der Lösungsvorschlag für die Krise, den man ja durchaus ernst nehmen kann, dass dieser Lösungsvorschlag von jemandem kommt, der 75 Jahre alt ist und der definitiv nicht mehr die große Karriere vor sich hat, sondern der das Gefühl hat, okay, ich habe genug Scheiße gesehen und genug Unsinn gesehen, der verzapft wird. So, jetzt will ich auch nicht unbedingt notwendigerweise groß wiedergewählt werden. Dann machen wir es jetzt mal richtig und versuchen, einen ordentlichen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Das ist etwas, was vielleicht einem Politiker am Anfang seiner Karriere, seiner hoffnungsvollen Karriere oder seiner vielleichtigen Karriere schon schwerer fällt. Also wenn er 40 ist und sich denkt, wenn ich dem Wähler etwas mehr nach dem Mund rede, dann bin ich nächstes Jahr vielleicht auch noch da, dann macht er vielleicht manchen Vorschlag nicht.
Wie er zum Beispiel sein Nachfolger, mehr oder weniger, der Nachfolger vom Läubel, der hat ja dann schon an die nächste Wahl gedacht und er wollte es eigentlich allen recht machen. Aber man kann es, glaube ich, in bestimmten Situationen nicht jedem recht machen, sondern man kann einfach mal sagen, wir müssen es mal probieren und wir versuchen es mal so und so aus den und den Gründen, weil wir einfach auch als Nation oder als Deutschland oder als Europa auch mal über den Tellerrand hinweg gucken müssen.
Naja, der Grundgedanke von dem Herrn Läubel in dem Punkt ist natürlich ein relativ einfacher. Der Läubel würde wahrscheinlich durchaus schon schauen, wie kann er dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entsprechen. Das denkt er schon. Aber er denkt sich halt, okay, wenn das Ziel ist, gar keine Flüchtlinge im Lande zu haben, dann gibt's da eigentlich nur eine sinnvolle Vorgehensweise und die heißt, wir nehmen dieses Land und wirtschaften es runter auf das Niveau von Albanien. Dann können wir ganz sicher sein, dass keiner mehr zu uns kommen will. Was er aber sehr schnell begreift ist, das wollen die Leute garantiert nicht haben. Bevor sie ein ausländerfreies Land haben, ist ihnen, glaube ich, wichtiger, dass dieses Land reich bleibt. Und dann muss man also eine andere Priorität setzen. Wie stelle ich sicher, dass das Land reich bleibt? Und da kommt Herr Läubel natürlich auf den Gedanken der Integrationsindustrie, der im Grunde dazu führt, dass man eben mit Ausländern leben muss, mit Flüchtlingen leben muss, aber auf eine Art und Weise, wo wir alle was davon haben. Das ist jetzt kein so schwierig zu erfassender Gedanke. Man muss aber erst zu dem Punkt kommen, wo man sagt, muss ich sie akzeptieren oder nicht? Und im Moment drücken wir uns um diese Antwort an allen Fronten drücken sich sämtliche Politiker um diese Antwort sehr weitgehend rum und sagen, ja, vielleicht ein bisschen so, vielleicht ein bisschen so. Und das führt natürlich dazu, dass sie keine Handlungsfreiheit mehr haben. Erst in dem Moment, wie heißt es, die Wahrheit wird euch frei machen. Erst in dem Moment, in dem ich die Fakten akzeptiere, kann ich sagen, okay, wie gehen wir es denn dann an?
Ja, und Sie haben ja mehr oder weniger auch Fakten geschaffen. Wie kann man eigentlich auf die Idee des Marsches oder des Laufens von Afrika bis nach Deutschland oder Europa?
Also die kam wie meinem Flüchtling ziemlich eins zu eins mir genauso. Ich stelle mir vor, wir haben die Grenzen dicht gemacht, wir haben riesige Lager in dieser Zukunft, die jetzt nicht so weit weg ist, riesige Lager, in denen die Leute hocken und Zeit haben. Sie haben ein bisschen Geld, aber dieses Geld reicht nicht für einen Schlepper. So. Und jetzt sitzen sie halt da, ein Jahr, zwei Jahre, und dann denken sie sich, naja, in der Zeit hätte ich eigentlich auch zu Fuß gehen können. Wenn ich am Tag nur 10 Kilometer gehe, dann bin ich doch, zu Fuß gehen kostet auch kein Geld. Die einzige Frage ist, wie organisiert man's? Da fehlt ihm noch so ein bisschen so die Möglichkeit, wie man das organisiert. Und um das ein bisschen schneller in Gang zu kriegen, schicke ich ihm dann halt einen Engel, nämlich Nadesch Hackenbusch.
Ja, aber das ist ja, also wie man dann das organisiert. Ich fand, das war schon alles sehr, schon teilweise ziemlich plausibel erklärt. Und auch, was für Probleme eigentlich bei einem, bei so einem Marsch auch teilweise entstehen können. Vor allem mit so vielen Leuten. Und dass viele Länder dann auch die Flüchtlinge, wie soll ich sagen, dem Marsch anschließen lassen, fand ich eigentlich sehr, sehr plausibel. Ich habe nur gedacht, warum, wie kommt er eigentlich auf solche Ideen oder auf diese, nur aus Beobachtung oder auch aus anderen Konstellationen?
Ich habe keine Ausbildung beim Technischen Hilfswerk. Ich muss mir das alles aus den Fingern nehmen. Ich habe aber eine Begrenzung oder Beschränkung. Was immer ich da als Lösung anbiete, damit dieser, weil es ist ja relativ wichtig, wenn ich diesen Zug plausibel machen will, dann muss ich Lösungen haben, die plausibel und nachvollziehbar sind, wo mir nicht jeder irgendwie die Dinge um die Ohren haut und sagt, so ein Quatsch. Also ich muss das nehmen, was ich da habe. Und wenn ich dann irgendwie Lastwagen, Kleinkriminalität, das kann ich noch nehmen als unterstützende Bestechung, sowas in der Richtung. Das kann ich nehmen, aber wenn ich es nicht nehme, dann oder wenn ich damit keine Lösung finde, dann muss ich halt sagen, okay, bist du gescheitert, dann klappt das Buch nicht. Es hat mich nur überrascht, wie relativ einfach das zu machen war und wie relativ einfach das auch zu konstruieren war. Was natürlich hilft, ist der Gedanke, dass man sich sagt, die Leute, die da wandern, die sind nicht arm. Das sind nicht Leute, die gar kein Geld haben. Das sind Leute, die ein bisschen Geld haben. Halt nicht genug für einen richtig teuren Schlepper. Aber die haben was. Und damit kann man natürlich dann arbeiten. Und man entwickelt dann halt so Modelle und verwirft sie dann auch und sagt dann irgendwie, nee, das ist zu kompliziert, das ist zu aufwendig. Aber sie wissen ja im Grunde, was sie nehmen können. Sie können Lastwagen nehmen, sie können ein bisschen Geld nehmen, sie können Handys nehmen. Und wenn sie Handys nehmen, dann brauchen sie halt irgendwann Strom, aber Generatoren gibt's ja, das ist ja alles nicht so schwer zu erfinden. Und immer dann, wenn es zu kompliziert wird und dann sie einen eigenen Programmierer brauchen, denken sie, okay, diese Lösung ist falsch, die kann nicht gehen, die kann ich dem Leser niemals anbieten. Ja, und dann kommt man zu dem, was man halt so macht, was ich so irgendwie mir zusammengeschraubt habe.
Also kann man sagen, dass es sich trotzdem das alles im Laufe des Schreibprozesses auch für Sie auch entwickelt hat?
Ja, absolut. Also das ist im Laufe des Schreibprozesses, aber es war kein langer Überlegungsprozess. Also ich habe nicht, also an der Lösung mit den Lastwagen, die war in 2 Tagen, war die erdacht. Und ja, also denke mir, als Flüchtling kann man da auch drauf kommen. Das ist, manchmal überrascht einen das Ganze. Also manchmal, also ich meine, die Dinge sind ja in sich auch für mich relativ logisch. Ich kriege dann irgendwann diese Flüchtlinge durch verschiedene chaotische Staaten und dann kriege ich sie in die Türkei. Und am Anfang denke ich mir, ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ich weiß es aber noch nicht genau. Aber je mehr ich dann irgendwie denke, wie kriege ich die durch die Türkei, dann denke ich mir, durch ein Land wie die Türkei können die nicht mehr zu Fuß gehen wie durch die Wüste. Das werden die niemals zulassen. 300.000 Leute zu Fuß, die blockieren ja über Wochen, Monate die Straßen, wie im Dialog im Buch wiedergegeben. Und dann denke ich mir, okay, aber auf der anderen Seite aufhalten können sie es auch nicht richtig. Also was werden sie machen? Sie werden versuchen, das Ganze möglichst schnell durchzuschleusen. Am besten mit Zügen. Ja, und dann gehen sie ins Internet und stellen fest, das Zugnetz ist in der Türkei leider nicht richtig gut ausgebaut. Fällt ja schon mal flach. Aber dann ist ganz klar, dann werden sie eben Lastwagen, Busse sammeln. Ja, und dann, die Lösung ist, ergibt sich dann von selber. Wenn es keine Busse gäbe, wäre schwierig.
Die Frage, die ich mir halt einfach stelle bei dem Buch oder bei der ganzen Sache, war, wäre es nicht manchmal einfacher, als Politiker auch mal klare Kante zu zeigen? Oder einfach mal zu sagen, so ist es und nicht mehr so wischiwaschi zu sein?
Na, als Politiker müssen Sie natürlich immer berechnen, was ist besser für mich? Tatsächlich würde ich in diesem Fall sagen, wir alle wissen, dass die Flüchtlingsproblematik nicht wirklich gelöst ist. Und aufgrund auf dieser Unsicherheit, die wir alle kennen, was wir halt haben, ist im Moment die Zahlen gehen zurück. Aber wir alle wissen, dass das aufgrund eines merkwürdigen Deals mit den Türken ist und aufgrund der Tatsache, dass andere für uns ein bisschen was dazu beitragen, aber das sind keine verlässlichen Partner, das läuft halt gerade ganz gut. Tatsache ist, diese Unsicherheit, die nach wie vor besteht, das ist das, was die AfD irgendwie am Kochen hält. Und das läuft jetzt seit 2 Jahren, haben wir jetzt diesen Deal mit den Türken und sind irgendwie keinen Schritt weitergekommen, keinen wirklichen Schritt. Wir versuchen dann Nordafrika irgendwie so ein bisschen Rücknahmeabkommen oder irgendetwas zu machen. Aber das sind Dinge, die das Ganze nicht wirklich lösen und die auch nicht wirklich sagen, wie sieht's denn dann aus? Aber trotzdem drücken sich nach wie vor Politiker einfach zu sagen, die Ursache dieses ganzen Prozesses besteht darin, dass die einen hungrig sind und die anderen satt. Das besteht darin, dass dieses Gefälle so groß ist und sie werden zu uns kommen wollen. Und wenn, dann müssen wir eine sinnvolle Antwort haben, eine Antwort im Idealfall, mit der man als Staat immer noch anständig bleibt und nicht anfängt, die Leute umzubringen. Tja, aber diesen Schritt, da haben sie halt alle Angst, das dem Leser, dem Wähler mitzuteilen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass die Parteien, die ja doch noch immer demokratisch und relativ vernunftbegabt sind, dass sie sich nicht zusammensetzen und sagen, okay, wenn es hier eine scheiß Mitteilung gibt, dann setzen wir uns zusammen und verteilen diesen Ärger. Wir sagen alle, das und das und das wird irgendwie auf uns zukommen und den Ärger nehmen wir alle auf unsere Kappe. Jeder, der ihnen was anderes behauptet oder das Gegenteil erzählt, der lügt. Das wäre mal eine schöne Sache, aber dazu sind sie offenbar noch nicht in der Lage, sich so weit abzusprechen, dass sie diesen schwarzen Peter gemeinsam tragen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wenn die Politiker sich dazu durchringen könnten, den schwarzen Peter selber zu tragen, wären wir schon ein gutes Stück weiter. Und vielleicht gibt das Buch Die Hungrigen und die Satten einen kleinen Anstoß für das Ganze. Bitte.